Willkommen zum Podcast über Spolien und Raubkunst vor 1600. Ich bin Amelie und möchte heute das Kreuzfahrerportal vorstellen. Der heutige Gegenstand kommt unseren Sehgewohnheiten vermutlich gar nicht so unbekannt vor, obwohl er sich in der weit entfernten Hauptstadt Ägyptens aufhält. Es handelt sich dabei um ein Stufenportal im Stil der französischen Gotik. Es ist aus weißem Marmor gehauen. Die zweiflügelige Tür wird von insgesamt 8 Säulen, die nach innen absteigend platziert sind, flankiert. Die äußersten davon werden von Akanthuskapitellen bekrönt und unterscheiden sich leicht von den schmaleren inneren Säulen, die mit Knospenkapitellen verziert sind. Gemeinsam tragen sie den Türsturz mit einem Schriftband, das auf den vermeintlichen Stifter des Gebäudes verweist und mit einer schwarz-weißen Arabeske verziert ist. Die Säulen laufen in einem für die Gotik so markanten Spitzbogentympanon zusammen. Es hat glatte Archivolten und rahmt ein dreiblättriges Rosenfenster. Als Vermittler zwischen der massiven Steinfassade des Gebäudes, zu dem das Portal Zugang verschafft, dient eine Art Rahmen, der mit derselben schwarz-weißen Arabeske verziert ist, wie sie sich über dem Türsturz finden lässt. Über dem Spitzbogen befindet sich ein Relief, das in einem bekrönten Medaillon zusammenläuft, in dem ein kurzer Begriff verewigt ist. Rechts und links davon ergänzen 2 kleine, florale Tympana das Bild. Entgegen der Erwartung, die beim Anblick der prachtvollen Spitzbögen und des Rosenfensters aufkommt, handelt es sich bei dem Gebäude hinter dem Portal nicht um eine gotische Kirche. Es bildet den Eingang einer Madrasa. Das bedeutet einfach Schule auf Arabisch und in ihr werden muslimische Lehren vermittelt. Der Schriftzug im Medaillon liest Allah und der Verweis über dem Türsturz erzählt die Geschichte des Sultans, der die Madrasa mit der zugehörigen Moschee errichten ließ. Ursprünglich stammt es aber tatsächlich aus einer Kirche, und zwar vermutlich aus der St. Agnes-Kathedrale, die in Akkon errichtet worden ist. Um zu erläutern, wie sich das Portal statt in einer Kirche in Akkon als Eingang einer Madrasa in Kairo wiederfand, möchte ich auf seinen geschichtlichen Kontext eingehen. 1291 eroberte der Sultan Al-Ashraf Khalil die Stadt Akkon. Jahrzehnte davor war diese von Kreuzfahrern regiert worden. Sultan Khalil war Mamluke, also Teil eines Geschlechtes ehemaliger Militärsklaven, die nun seit einigen Jahren selbst die Macht hielten. Der siegreiche Kampf um Akkon war der letzte Schritt, der dazu führte, nach 8 Jahrzehnten die Herrschaft der Kreuzfahrerstaaten zu beenden. Im Zuge der Christianisierung wurden dort einige Kirchen errichtet, darunter auch die, aus der das Kreuzfahrerportal entnommen wurde. Bei der Zerstörung der Kirchen in Akkon fiel das Tor vermutlich aufgrund seiner Schönheit und seines materiellen Wertes ins Auge. Es wurde sozusagen gerettet und zunächst im Materialdepot des Sultans gelagert. Danach wanderte es in das Haus eines Emirs, das später, nicht ohne innenpolitische Spannungen, an den neuen Sultan und Gründer der Madrasa übergeben wurde. Dabei handelte es sich um den Sultan Al-Adil Kitbugar, der den vorherigen Herrscher Anastir Muhammad gestürzt hatte. 1295 ließ er die prächtige Moschee mit zugehöriger Madrasa errichten. Mitten im Bau der Madrasa erfolgte ein weiterer Machtwechsel. Der Sultan Anastir Muhammad gelangte nach dem Sturz seines vorherigen Widersachers Kitbugar wieder an die Macht. Er führte den Bau zu Ende. Auf einem Banner an der Fassade kann man immer noch das Errichtungsdatum durch Kitbugar lesen. Sein Name wurde allerdings durch den seines Nachfolgers ersetzt. Unter Kitbugar sollen die Ibans, also die Gebetshallen und die Innenräume errichtet worden sein, während sein Nachfolger den Bau mit einem Minarett vervollständigte. Wann das Tor eingesetzt wurde und ob es im ursprünglichen Gestaltungsplan der Madrasa beinhaltet war, ist unklar. Nun zu den Fragen, die uns im Kontext der Spolierung besonders interessieren. Was war der Hintergrund der Wiederverwendung? Handelte es sich um eine Geste, um den Triumph des Islam über das Christentum zu demonstrieren? Oder wurde es aufgrund seiner Schönheit verwendet? Der Begriff der Spolie setzt das Portal direkt in Verbindung mit seiner Identität als Beute. Eine populäre Meinung sieht deshalb den Grund der Wiederverwendung in einer Art Triumphgeste. Da die Eroberung von Akkon, bei der das Portal aus seiner ursprünglichen Verwendung entfernt wurde, eine wichtige Rolle für das Ende der Kreuzfahrerherrschaft spielte, wird dem Gegenstand gerade von westlichen WissenschaftlerInnen eine große Symbolkraft beigemessen, die den Sieg des Islam über das Christentum betrifft. Außerdem fanden die Mamluken als ehemaliges Militärsklavengeschlecht, die durch ihr kriegerisches Geschick an die Macht gekommen waren, in der Präsentation spolierter Gegenstände eine Form der politischen Legitimation, was ein weiteres Argument für die kriegerische Konnotation sein kann. Dennoch gibt es Hinweise dafür, dass das Tor nicht oder zumindest nicht nur als Triumphgeste eingesetzt wurde. Der Hintergrund mag viel komplexer sein. Modernere Quellen betrachten das Einsetzen des Portals unter einem eher pragmatischen oder ästhetisch begründeten Hintergrund. Gründe dafür sind folgende. Es berichtet zum Beispiel keine zeitgenössische Quelle über das Portal als Triumphgeste. Der mamlukische Schriftsteller Al-Makrizi betont dafür in seinen Berichten die Schönheit des Tors und das handwerkliche Geschick, mit dem es hergestellt wurde. Diese Wertschätzung der Ästhetik könnte unter anderem daher stammen, dass die Kreuzfahrer und die Mamluken teilweise die Inspirationsquellen ihrer Architektur teilten. Die syrische Hausteinbauweise soll für beide als Vorbild gedient haben. Ein weiterer Grund könnte das Material gewesen sein, das vermutlich bei der Plünderung der Kirche aufgefallen ist. Weißer Marmor wurde zu dem Zeitpunkt nicht mehr in Ägypten abgebaut, aber nach wie vor sehr geschätzt. Das legte dem Import des Materials oder eben die Wiederverwendung schon vorhandener Gegenstände nahe. Außerdem beschleunigte das Einsetzen eines schon fertigen Gegenstandes die Bauvorhaben immens. Es war also auch einfach sehr praktisch. Da Gegenstände von Wert bei der Eroberung neuer Gebiete direkt an den Sultan gegeben werden sollten, hatte dieser einen reichen Schatz an Gegenständen, die verwendet werden konnten. Die Kairener Architektur ist von spolierten Objekten durchzogen. Man findet viele Werke, nicht nur aus Marmor, sondern auch aus Holz oder Schmiedearbeiten, häufig ebenso wie das Portal aus dem liturgischen Kontext in der Stadt wieder. Neben der Schönheit des Gegenstands geht Al-Makrizi auch auf die innenpolitischen Umstände ein, die bei der Aneignung des Portals durch Kadbogar wichtig gewesen sind. Neben dem Portal und dem Haus des Emirs soll sich der Sultan außerdem des Grundstückes, auf dem die Madrasa errichtet worden ist, ermächtigt haben. Außerdem ist die Madrasa stark mit der Entthronisierung des Sultans durch seinen Vorgänger an-Nasir Muhammad und dessen Wiedergewinnung der Macht verbunden. Obwohl die Gravierung an der Fassade und auch auf dem Türsturz des Portals so abgeändert wurde, dass nur noch der Name an-Nasir Muhammad zu lesen ist, kann man auf dem Türklopfer des Portals noch den Namen des ursprünglichen Gründers lesen. Könnte dies ein bewusster Hinweis auf die innenpolitischen Wandlungen sein? Den zeitgenössischen Betrachtenden mag dieser Umstand sehr deutlich vor Augen gewesen sein. Das Tor wurde außerdem nicht 1:1 wieder eingesetzt, wie es gefunden worden war. Die Arabesken stammen vermutlich aus mamlukischer Handarbeit, während die beiden kleinen, dekorativen Tympana aus Byzanz stammen könnten. Die Säulen wurden so angepasst, dass sie den Bedürfnissen der Madrasa entsprachen und stammen zu einem Teil möglicherweise sogar nicht aus derselben Kirche. Mit dieser bunten Kombination an historischen Gegenständen steht das Portal möglicherweise für das größere Feld der Mamlukenarchitektur. Sie zeichnete sich durch Eklektizismus aus, der das Portal sowie das Kairener Stadtbild allgemein prägt. Triumphale Gesten vermischen sich mit dem Anspruch an Architektur als Legitimation der eigenen Macht über die Suche nach einer individuellen Formensprache, die parallel die Wertschätzung für verschiedenste Kulturen in sich trägt. Es handelt sich also um ein Werk, das mit seiner stillen Präsenz viele verschiedene Themengebiete eröffnet und in seiner eigenen Geschichte die des mittelalterlichen Kairos neu erzählt. Hiermit war es das mit dieser Folge von Making History. Vielen Dank fürs Zuhören.